Frage 57. Was ist der Unterschied zwischen Kilowatt und Kilowattstunde? Kilowatt ist Leistung, also Energie pro Zeit und damit eine Momentangröße. Beispiele sind die Kesselnennleistung und die Heizlast. Kilowattstunde ist Arbeit, also Leistung mal Zeit. Beispiele sind der Jahresheizwärmebedarf und der Stromverbrauch. Ein Kilowatt über eine Stunde ergibt eine Kilowattstunde. Analogie: Kilowatt ist die Motorleistung, Kilowattstunde der verbrauchte Kraftstoff. Frage 58. Was ist Brennwertnutzung und wie viel höher ist der Brennwert gegenüber dem Heizwert? Antwort: Der Brennwertkessel kühlt das Abgas unter den Taupunkt ab. Bei Erdgas etwa 57 Grad, bei Heizöl etwa 47 Grad. Der Wasserdampf kondensiert und gibt seine latente Kondensationswärme an das Heizwasser ab. Ein konventioneller Kessel führt ihn gasförmig ab, die Wärme geht verloren. Der Mehrertrag beträgt bei Erdgas etwa 11%, bei Heizöl EL etwa 6%. Normnutzungsgrade über 100% ergeben sich nur, weil die Angabe auf den Heizwert bezogen ist. Voraussetzungen sind eine dauerhaft unter dem Taupunkt liegende Rücklauftemperatur, ein korrosionsbeständiger Wärmeübertrager samt Abgasanlage sowie eine Kondensatableitung. Frage 59. Was erreicht man mit dem hydraulischen Abgleich? Antwort: Jeder Heizkörper erhält genau den Volumenstrom, der zur Deckung seiner Raumheizlast nötig ist. Erstens eine gleichmäßige Wärmeverteilung, ohne Über- oder Unterversorgung einzelner Räume. Zweitens eine Absenkung der Vorlauftemperatur, weil die Auslegungsspreizung erreicht wird. Drittens eine bessere Brennwertnutzung, beziehungsweise eine höhere Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe. Viertens eine geringere Pumpenleistung, keine Strömungsgeräusche und kein Takten. Fünftens eine Heizenergieeinsparung von 5-15%. Bei BEG-Förderung ist er verpflichtend, und zwar nach Verfahren B mit raumweiser Heizlastberechnung. Das Schätzverfahren A genügt nicht. Frage 60. Wann darf im Aufstellraum eines Pelletskessels mit 30 Kilowatt ein Pelletslager stehen?
Antwort: Ein Heizraum ist nicht erforderlich, denn dieser ist erst ab mehr als 50 Kilowatt Nennwärmeleistung vorgeschrieben. Ein Brennstofflagerraum ist ebenfalls nicht erforderlich, solange die Menge begrenzt ist. Nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 der Feuerungsverordnung Bayern ist die Lagerung von mehr als 10.000 Litern, also etwa 6,5 Tonnen Holzpellets, je Gebäude oder Brandabschnitt nur in besonderen Brennstofflagerräumen zulässig. Die Antwort lautet also: Das Lager darf im selben Aufstellraum stehen, solange 6.500 Kilogramm, das sind etwa 10.000 Liter, nicht überschritten werden und die Gesamtnennleistung 50 Kilowatt nicht übersteigt. Bei mehr als 6,5 Tonnen ist ein eigener Brennstofflagerraum nötig, mit Wänden und Decken in F90, selbstschließender T30-Tür und ohne andere Nutzung. Zu beachten: Abstand zwischen Feuerstätte und Brennstofflager mindestens 1 Meter oder ein Strahlungsschutzblech. Verbrennungsluftöffnung mindestens 150 Quadratzentimeter. Ab 500 Kilogramm Lagermenge gelten die Belüftungs- und Kennzeichnungspflichten.
keine ungeschützten Elektroinstallationen im Lager wegen Staubexplosionsgefahr. Statik für Schüttdruck und Einblasüberdruck, Schutz vor Feuchte. Rechtsgrundlage in Bayern sind die Paragraphen 11 und 12 der Feuerungsverordnung. Frage 61. Wie hoch ist der Energiegehalt einer Tonne Holzpellets?
Kilowattstunden. Der Heizwert liegt bei 4,8 bis 5,0 Kilowattstunden je Kilogramm. Merkregel: 2 Kilogramm Pellets entsprechen etwa einem Liter Heizöl, etwa einem Kubikmeter Erdgas und etwa 10 Kilowattstunden. Die in der Aufzeichnung genannte Zahl 6,5 betrifft die Schüttdichte von 650 Kilogramm je Kubikmeter, nicht den Energiegehalt. Frage 62. Wie ist die Belüftung eines Pelletslagers unter 10 Tonnen mit einer Leitung unter 2 Metern zu erfüllen? Antwort: Grundlage ist VDI 4346 bzw. DIN EN ISO 2023. Hintergrund ist die Kohlenmonoxidausgasung frisch eingelagerter Pellets, geruchlos und in geschlossenen Lagern lebensgefährlich. Die Antwort lautet: Es genügt die Deckellüftung über das Befüllsystem, also belüftende Verschlussdeckel auf Einblas- und Absaugstutzen, die ins Freie führen. Eine gesonderte Lüftungsleitung ist dann entbehrlich. Zu unterscheiden davon ist die Verbrennungsluftöffnung des Aufstellraums mit mindestens 150 Quadratzentimetern. Zur Sicherheit: Warnaufkleber an der Lagertür. 4 Wochen nach Befüllung nicht betreten. Betreten erst bei Kohlenmonoxid kleiner gleich 60 ppm. Nie allein, mit Staubmaske, FFP2. Frage 63. Wie viel Kubikmeter sind ungefähr 10 Tonnen Pellets?
Das Schüttvolumen beträgt rund 15 Kubikmeter bei einer Schüttdichte von 650 Kilogramm je Kubikmeter. Der Lagerraum muss größer sein, wegen Schrägboden, Freiraum über dem Schüttkegel und Austragung, also rund 20 bis 25 Kubikmeter. Faustformel: Eine Tonne entspricht etwa 1,5 Kubikmetern Lagerraum. Frage 64. Nennen Sie 3 Kreisläufe einer Erdwärme-Wärmepumpe.
Antwort: Erstens der Sohle-Kreislauf als Wärmequellenkreis mit Wasserglykol im Erdkollektor oder in der Sonde. Zweitens der Kältemittelkreislauf mit Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger und Expansionsventil. Drittens der Heizkreislauf mit Heizungswasser vom Verflüssiger zu den Heizflächen. Frage 65. Was beschreibt die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe?
Das Verhältnis der über ein Jahr abgegebenen Nutzwärme zur aufgenommenen elektrischen Energie, einschließlich Heizstab und Hilfsantrieben. Abgrenzung zum COP. Der COP ist ein Momentanwert vom Prüfstand unter genormten Bedingungen und beschreibt die Gerätequalität. Die Jahresarbeitszahl ist der Jahresmittelwert der realen Anlage und beschreibt die Qualität der Gesamtanlage, einschließlich Planung und Einbindung. Die BEG fordert eine Jahresarbeitszahl größer gleich 3,0 nach VDI 4650. Merkregel: Jahresarbeitszahl 4 heißt, aus einer Kilowattstunde Strom werden 4 Kilowattstunden Wärme. Jedes Kelvin niedrigere Vorlauftemperatur bringt etwa 2,5%. Frage 66. Welcher Begriff wird als Pettenkofer-Wert bezeichnet?
Antwort: Die Kohlendioxidkonzentration der Raumluft als Indikator für die hygienische Luftqualität. Sie ist der Leitparameter für die gesamte anthropogene Belastung aus Gerüchen, flüchtigen organischen Verbindungen und Bioeffluenzien. Die Pettenkofer-Zahl beträgt 1000 ppm, also 0,1 Volumenprozent, als Grenzwert für hygienisch unbedenkliche Raumluft. 1000 bis 2000 ppm gilt als auffällig, über 2000 ppm als inakzeptabel. Außenluft liegt bei etwa 420 ppm. Frage 67. Welche Systeme der Wohnraumlüftung nach DIN 1946 Teil 6 gibt es?
Antwort: Bei der freien Lüftung, Fensterlüftung, die nicht anrechenbar ist, ferner Querlüftung, Schachtlüftung, Infiltration und Außenluftdurchlässe. Ventilator gestützt, das Abluftsystem, kombinierte Zu- und Abluftsysteme mit Wärmerückgewinnung, zentral oder dezentral, sowie Einzelraumgeräte mit regenerativer Wärmerückgewinnung. Die 4 Lüftungsstufen lauten: feuchte Schutz, also Bautenschutz und nutzerunabhängig, reduzierte Lüftung bei zeitweiliger Abwesenheit, Nennlüftung im Normalbetrieb, Intensivlüftung bei Lastspitzen. Frage 68. Mit wie vielen Messreihen ist nach DIN EN ISO 9972 zu messen?
Antwort: Mit 2 Messreihen, eine im Unterdruck und eine im Überdruck. Je Messreihe sind mindestens 5 Messpunkte in etwa gleichen Abständen nötig. Der Abstand beträgt höchstens 10 Pascal, die größte Druckdifferenz mindestens 50 Pascal und die kleinste etwa 10 Pascal. Nach GEG muss jede Messreihe für sich den Grenzwert einhalten. Frage 69. Nach welchen Grundsätzen ist eine Luftdichtheitsschicht zu planen? Nennen Sie mindestens 4.
Antwort: Erstens, vollständig umlaufend und ohne Unterbrechung um das beheizte Volumen, also nach der Rotstiftregel. Zweitens, auf der warmen Seite der Dämmung, nach außen diffusionsoffener, mit einem SD-Verhältnis innen zu außen von mindestens 6:1. Drittens, Anschlüsse und Stöße dauerhaft verkleben, mit geprüften Systemkomponenten statt mit Silikon oder Acryl. Viertens, Durchdringungen vermeiden und dafür eine separate Installationsebene raumseitig vorsehen. Fünftens, Qualitätssicherung durch eine Blower-Door-Messung mit Leckageortung vor dem Verschließen der Ebene. Frage 70. Welche Filterarten und Filterklassen werden in Lüftungsgeräten eingesetzt?
Antwort: Die Klassifizierung erfolgt nach ISO 16890. Seit 2018 anstelle von G, M und F nach EN 779. Die Klassen lauten: ISO Coarse
früher G3 und G4, ferner EPM10, früher M5 und M6, sowie EPM2,5 und EPM1, früher F7 bis F9. Übliche Ausführung: Zuluftfilter ISO EPM1 größer gleich 50%, also früher F7, gegen Pollen und Feinstaub. Für Allergiker EPM1 größer gleich 70%, also früher F9. Abluftfilter ISO Coarse, also früher G4, zum Schutz des Wärmeübertragers. Zur Wartung: Zuluftfilter etwa alle 6 Monate wechseln. Abluftfilter alle 12 Monate. Teil C, Handlungsfeld 5, Gebäudeenergiegesetz. Rechtsstand ist das GEG in der Fassung vom 1. Januar 2024.